Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und jetzt zuerst Kontext über die Rolle der Illusion in Religion und Ökonomie. Finanzkrisen, die immer unübersichtlicher werden, manchmal auch absurd wirken, Bankenpleiten, Währungskrisen, das alles geht an uns Normalverbraucher nicht spurlos vorbei. Unser Glaube an die unsichtbar regulierende Hand des Marktes schwindet zusehends. Haben wir es aber in Sachen Kapitalismus nicht ohnehin mit einer fast religiösen Illusion zu tun? Kapitalismus also als Illusion? Für diese Sichtweise plädierte vor kurzem der Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch an einer Fachtagung zum Thema Geld, Finanzen und Religion. Und was das bedeutet für uns alle, das wollte Angelika Schett von Jochen Hörisch wissen.
Jochen Hörisch, Ihre These ist ja, dass der Kapitalismus ganz besonders gut im christlichen Kulturraum gedeihen konnte und eigentlich immer noch gedeiht. Was lässt Sie das sagen? Weil auf den ersten Blick irritiert uns das ja schon.
Man kann die Frage sehr präzise beantworten, dass nämlich Jesus Christus so einer ist, den man als ersten Systemtheoretiker bezeichnen kann. Mit dem wunderbaren Wort, gebt dem Kaiser, was des Kaisers und Gott, was Gottes ist. Das heißt, in funktionaler Sprache ausgedrückt, unterscheidet zwischen den Sphären, Steuer, Regierung, Politik, Ökonomie, hat ihre eigene Logik. Und die Logik, die im Himmel gilt und die in der Transzendenz gilt, ist eine ganz andere. Deshalb ist es ganz konsequent, wenn Jesus Christus die Händler aus dem Tempel wirft und sagt, der Tempel ist der Tempel ist der Tempel und die Börse ist die Börse ist die Börse. Das hieße sozusagen in systemtheoretischer Sprache Ausdifferenzierung der Funktionssphären. Und die startet explizit im Christentum.
Und was hat das jetzt mit dem Erfolgsweg des Kapitalismus zu tun?
Da kann man entweder, was nicht unplausibel ist, auf die alte Max-Weber-These zurückgreifen, wenn beide Sphären entkoppelt sind, die der Händler und die der Priester, die des empirischen Wirtschaftssubjekts und die des Heilssubjekts. Gerade dann ist es natürlich ein ausgeprägtes Bedürfnis zu wissen, ob es nicht doch eine Beziehung zwischen beiden gibt. Und Max Webers These war ja, dass in einer bestimmten, übrigens schweizerischen Form von Religiosität, in einer calvinistischen, in Genf vor allen Dingen beheimateten, sich eine Idee herausstellt, dass die Art und Weise, ob man zum Heil vorgesehen ist von lieben Gott, sich äußern kann im Wirtschaftserfolg. Der ist dann zugleich verbunden mit innerweltlicher Askese. Man wird also nicht reich, um wie so ein Renaissance-Banker leben zu können, sondern man wird reich, um ein kleines Indiz dafür zu haben, dass der liebe Gott es gut mit einem meint, also die berühmte Vorhersehung einen selbst gemeint hat. Das wäre die eine Erklärungsgeschichte. Die andere ist, dass Christsein heißt, sich ganz auf diese Welt einzulassen. Wenn der liebe Gott in Gestalt seines Sohnes sich ganz auf diese Welt einlässt, dann kann man innerweltlich wirtschaften, ohne dabei immer auf Heilsbedingungen achten zu müssen. Jesus Christus ist ganz Mensch geworden und dem folgen wir nach, wenn wir uns innerweltlich als Wirtschaftssubjekte begreifen.
Gehen wir mal ganz zurück an den Anfang, Adam und Eva, Paradies. Die haben gesündigt, uns mit der Erbsünde belegt. Es wurden ja so Parallelen gezogen, wenn man dann zum Beispiel auch testamentarisch etwas vererbt bekommt. Das Prinzip des Vererbens in beiden, kann man jetzt sagen, ist das nicht eine komische Kopplung, die da vorgenommen wird?
Das ist ein Vorwurf, mit dem ich ab und an konfrontiert werde, dass das sozusagen sprachspielerisch sei. Nämlich was, dass man darauf achtet, wie viel theologischer Bodensatz in den Leitbegriffen der Ökonomie steckt. Kredit, Credo, Gläubiger, Schuldner, Messe, Lobpreis, Offenbarungseid, Erlös, Erlösung. Das gilt natürlich, das war ja der Halt Ihrer Frage, auch für Testament. Wir lesen das Alte und wir lesen das Neue Testament. Und wir stellen fest, dass einer, der nicht mehr anwesend ist, ein Testament hinterlässt. Der Kreuzestod, der Tod ist die radikalste Form von Abwesenheit. Dass man gleichwohl noch kommunizieren kann, hängt damit zusammen, dass man etwas Schriften hinterlassen kann, dass man ein Testament hinterlässt. Auch ein gestorbenes Wirtschaftssubjekt bleibt ja als juristisches Subjekt intakt und kann ein Vermögen hinterlassen. Und wir müssen uns, glaube ich, diese Grundfigur deutlich machen, dass Medien und auch Geld ist ein Medium. Genau deshalb Platz greifen, weil es Abwesenheit gibt. Medien sind Abwesenheitsüberbrücker. Soll heißen, Jesus Christus ist nach seinem Kreuzestod nicht mehr auf Erden anwesend, Er ist in der Eucharistie, im Abendmahl, in Brot und Wein aber gleichwohl anwesend. Ich bin als Wirtschaftsobjekt nicht mehr anwesend, profan, ich bin tot, aber ich bin als juristisches Subjekt, das etwas zu testieren hat, noch da. Das gilt auch in sehr profanen Hinsichten. Auch wenn ich nicht in Südafrika bin, kann ich mittels Geld, obwohl ich da absent bin, Gelder investieren. Also auch Geld ist ein immenser Absenzüberbrücker. Ich nehme einen Kredit auf, weil ich im Augenblick klamm bin. Geld ist bei mir abwesend, ich leihe es mir, zahle es in 10 Jahren mit Zinsen und Zinseszinsen zurück. Dann ist Geld der Abwesenheitsüberbrücker zwischen der Gegenwart und der Zukunft.
Nehmen wir mal diesen doch immer wieder zitierten, sehr amerikanisch wirkenden Satz, Time is money, Zeit ist Geld. Sie haben ja jetzt schon auf dieses spezielle Verhältnis zu Zeit auch hingewiesen, dass man eben auch nach dem Tod und so weiter. Sie haben ja auch in Ihrem Vortrag darauf hingewiesen, dass gerade im Christentum ein unglaublich präzises Verhältnis zur Zeit zu finden ist, wie ja so knapp gesagt im Kapitalismus auch.
Zeit ist knapp, wir wissen es, und Geld ist knapp. Wenn Geld nicht mehr knapp ist, wird es inflationär, dann wird es Altpapier. Zu viel Geld funktioniert nicht. Das Spannende am Geld ist, dass es dafür sorgt, dass die Knappheit knapp wird. Es gibt eine Knappheit an Gütern und an Dienstleistungen und es muss gewissermaßen die zweite künstliche Knappheit des Geldes erfunden werden, damit man mit der ersten Knappheit kalkulieren und umgehen kann. Und da haben wir in der Tat diese Verbindung, dass wir Geld managen und Geld als Zeitmanagement benutzen. Und dass natürlich Zeit selbst auch bewirtschaftet werden will. Wie soll die Work-Life-Balance aussehen? Wie viel muss ich arbeiten, damit ich leben kann? Wie viel muss ich zurücklegen, damit ich einen harten Winter überstehen kann? Und dergleichen mehr. Und das wirklich Spannende, finde ich, am Christentum ist, dass es die Religion ist, die die präziseste Form von Zeitmanagement einführt. Wir rechnen vor und nach Christus. Und beide Male kann es Unendlichkeiten geben. Wir sind nicht darauf angewiesen zu sagen, die Zeit startet am 1.1. dieses Jahres und wir leben jetzt im Jahre 5771. Es ist auch einfach falsch, wenn häufig religiöse Menschen sagen, dass religiöse Zeit eine innerlich empfundene Zeit nach dem berühmten Predigerbuch Salomos ist. Die Zeit der Liebe, die Zeit des Arbeitens, die Zeit der Ruhe, die Zeit des Spielens, die Zeit des Schlafens. Nein, keine Kultur hat die Zeit so präzise bewirtschaftet wie die christliche. Die Erfindung der Kirchturmuhren ist ein handfestes Indiz dafür. Und die Datierungen, die wir bei christlichen Berichten finden, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausginge, oder Hildebrand Reimer Kräth und dergleichen, wir sind ausgesprochen präzise Zeitdatierungen. Christliche Zeit ist kalkulierte Zeit.
Was ja noch interessant ist, Sie haben ja schon vorhin sehr schnell auf Begriffe hingewiesen, die so man ökonomisch-religiös in einem bestimmten Sinn begreifen kann, also die in beiden Bereichen gut wirksam sind. Sie sprachen von Erlös, Erlösung und so weiter. Und da möchte ich jetzt ein ganz aktuelles Beispiel nehmen, an das viele wahrscheinlich auch noch denken, an diese Geschichte mit den 55 oder 50 Milliarden, spielt ja keine Rolle, die plötzlich auftauchten. Und da kann man doch sagen, also jetzt für die Deutschen, Schäuble sollte sich freuen, kommt aber andererseits unter Druck, weil wie ist es möglich? Und da kann man ja sagen, das ist ja auch ein unverhoffter Geldsegen. Und hier haben wir ja wirklich etwas Hochsakrales auch im Wort drin.
Zugleich sind natürlich diese 55 Milliarden, die da auf einmal auftauchen und einfach falsch verbucht worden sind, ein Witz. Man merkt das in erhabenen, nicht mehr darstellbaren, nicht mehr vorstellbaren Regionen. 55 Milliarden, die schlichte Verwechslung von Soll und Haben dafür gesorgt hat, dass man eben diese entsprechende Geldsumme mehr hatte, als man gedacht hat. Wenn die Umbuchung von Soll auf Haben, von Schuld in Guthaben so einfach vonstatten gehen kann, dann kommt man natürlich auf dumme Gedanken und sagt, das Ganze sind Rechnungstricks, die einfach für den Laien nicht mehr durchschaubar sind, oder es wird auf dieser Ebene so hin und her getrickst, dass man den Respekt vor der Priesterkaste, die es natürlich gerade auch in finanziellen Sphären gibt, verliert. Das wäre so, wie wenn ein Priester in der katholischen Messe den Messritus nicht mehr ernst nimmt und Hokuspokus sagt, statt hoc est corpus meum. dann würde man sagen, klassische Form von Priestertrug. Und wir hätten dann das manifeste Problem, dass sowohl der religiösen Sphäre als auch der Finanzsphäre die Ernsthaftigkeit entzogen wird. Das Schlimmste, was man sagen kann, vielleicht auf einer gewissen Ebene das Heiterste ist, dass der Kapitalismus unglaublich frivol geworden ist in den letzten 10 Jahren, also seine Ernsthaftigkeit verloren hat und dass diese Frivolität aber ihrerseits sehr ernste Konsequenzen hat. Das wäre eben wirklich so, wie wenn man eine Messe mit einer Karnevalsveranstaltung verwechseln kann. Karneval hat an 3, 4 Tagen statt und dann nimmt man das alles wieder ernst. In diesen 3, 4 Tagen darf man sich lustig machen. Der Kapitalismus macht sich fast systematisch über sich selbst lustig. Das kann teuer zu stehen kommen.
Das macht die Religion nun nicht und wahrscheinlich mögen sich jetzt auch trotzdem noch manche dran stoßen, dass man das so in einem Atemzug nimmt, die christliche Religion, den Kapitalismus, das eine profan, das andere doch ein bisschen transzendenter, so würde ich das mal irgendwie sanft formulieren wollen. Aber was beide ja eint und was Sie ja auch sehr feststellen ist, in beiden Bereichen muss man glauben.
Die Geldillusion ist der Gottesillusion ganz, ganz eng verwandt. Das ist ja das klassische aufgeklärte Argument. Lassen Sie mich pathetisch die berühmte Prometheus-Hymne vom jungen Goethe zitieren. Ich dich ehren, ich dich achten, warum bedecke deinen Himmel Zeus mit Wolkendunst? Du, lieber Gott, bist darauf angewiesen, dass ich dich beglaubige. Wenn ich diesen Vertrag kündige, dann bist du geliefert, du bist meine Projektion und dergleichen. Die Aufregung war, als Goethe das in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts schrieb, riesengroß. Wir haben jetzt wirklich in strikter Parallelität das Phänomen, dass gerade Leute, die sich in der Finanzsphäre auskennen, das Geld nicht mehr beglaubigen. Banken untereinander misstrauen sich, auch wenn es seriöse Banken sind. Es gibt einen grauen Kapitalsektor, da weiß man einfach, dass Gurus, die nicht mehr eine ordentliche Priesterausbildung haben, damit reinfuschen. Man kann aber zwischen seriös und unseriös gar nicht mehr unterscheiden. Kurzum, das ist wirklich ein Grundkurs, meines Wissens auch nicht ernsthaft strittig. Egal, ob Sie Keynesianer sind oder Neoliberaler oder Marxist oder dergleichen mehr, das Geld nur dann funktioniert, wenn es von den Geldverwendern beglaubigt wird. Und die Frage ist, wie kann man diesen Glauben durchsetzen? Man kann Geld als gesetzliches Zahlungsmittel begreifen. Im Extremfall wird man dann bestraft, wenn man das Geld nicht akzeptiert, juristisch verfolgt. Oder man kann eben die bessere Variante dafür sorgen, dass Geld funktioniert. Wann funktioniert Geld? Wenn es sich in alles wandeln kann. Ich zitiere wieder Goethe, Faust 2, dies Metall lässt sich in alles wandeln. Irgendwann muss ich auch dies Papier in alles wandeln lassen. Und mich hat wie ein Kind immer fasziniert, dass Geld so etwas wie einen real funktionierenden Transsubstantiationszauber.
Also eine Verwandlung.
Eine Verwandlung. Ich gebe ein Blatt Papier hin und ich hätte es gar nicht für möglich gehalten, aber ich kriege dafür ein Buch, einen Pullover, 30 Liter Benzin oder was auch immer. Also nehmt hin und esset, mein Leib für euch gebrochen, nehmt hin und akzeptiert's. Ich kriege dafür etwas anderes als Geld. Wenn das funktioniert, glauben wir an Geld. Und wenn wir die Befürchtung haben, dass diese Transsubstantiation, diese Wandlung nicht mehr klappt, dann ist ein Finanzsystem elementar in einer Krise, dann haben wir eine Hyperinflation, dann wird Geld nicht mehr beglaubigt, dann kollabiert der Finanzmarkt.
Und das ist ja wahrscheinlich für Sie auch mehr als ein Wortspiel, das Sie in dem Zusammenhang formulieren. Sie sagen, wenn man nicht mehr glauben kann, dann muss man dran glauben.
Das sind knirschend ähnliche Weisen und dass der geistreiche Volkswitz, der mit solchen Formulierungen arbeitet, da etwas sieht, was Finanzanalysten möglicherweise nicht sehen, halte ich für ein Kompliment an die Weisheit, die in Sprache aufgefangen ist. In der Tat, wenn man nicht mehr dran glaubt, muss man dran glauben.
Sie sagen ja auch, das Christentum sei so eine Art Wechselwirtschaft.
Es ist eine Wechselwirtschaft zwischen Himmel und Erde, zwischen Unendlichkeit und Endlichkeit, zwischen Göttern und Menschen, wenn wir Gott als trinitären Gott, als eine Pluralität von Göttern, Vater, Sohn und Heiliger Geist begreifen, gibt ja auch noch eine Menge Heilige und eine Mutter Gottes und dergleichen mehr. Also die alte knirschende Frage, ob das Christentum eigentlich ein reiner Monotheismus ist, müsste nochmal neu aufgerollt werden. Juden und Muslime sehen das etwa nicht so. Für die ist Christentum gerade in seiner katholischen Gestalt der blanke Polytheismus. Aber es ist eine Wechselwirtschaft zwischen dem Gott, den Göttern einerseits und Menschen andererseits. Er ward ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein, wie könnt es doch sein freundlicher, das Herze Jesu leihen, singen wir fromm in der Kirche. Und allein die Gestalt des Kreuzes ist ja schon ein Symbol für einen Wechsel. Da treffen sich Horizontale und Vertikale. Und die haben in Jesus Christus einen Chiasmus gebildet. Und auf dieser Kreuzung, auf dieser Wechselkreuzung, da geschieht etwas. Da geschieht etwas, das theologisch unglaublich spannend ist. Und da geschieht eben auch, wenn ein Wechsel eingereicht wird und man kriegt dafür anderes Geld, für dieses Geld wiederum anderes als bloßes Geld, dann haben wir eben auch da einen Wechsel. Auch Wechsel ist wie Erlös oder wie Preis, der in beiden Sphären gilt.
Nun leben wir ja in einer Zeit, säkular im Westen hier, der Glaube, so sieht es oft aus, spielt jetzt auch nicht mehr die Rolle, die er einst spielte. Aber was ja merkwürdig ist, dass jetzt mit Blick auf die Ökonomie, die ja doch irgend so was Berechenbares, sich als Wissenschaft geriert und so weiter und so fort, auch was Rationales, dass die jetzt so, wie sie es darstellen, ja auch in diesen, wie soll ich mal sagen, ja wirklich nicht mehr messbaren, schwammigen Bereich rutscht wie der andere Glaube, an den wir ja uns gewöhnt haben, dass man da nicht so klare Sachen findet.
Wir steuern ja in wenigen Jahren auf den 500. Jahrestag der Reformation zu, 1517, 2017. Und das Paradoxe ist ja, dass einer versucht hat, diese Schwammigkeit zu klären. Er heißt Luther. Was hat er versucht zu klären? Dass es wirklich für ihn als einen frommen, religiösen Kopf, nennen wir ihn ruhig einen Überzeugungstäter und Fanatiker, je nachdem, wie man ihn einschätzt, unerträglich war, dass die Wirtschaftssphäre kompatibel gemacht wurde, vergleichbar gemacht wurde, übersetzbar gemacht wurde mit der religiösen Sphäre. Der Ablasshandel war nun einmal der Auslöser der Reformation. Und da, ähnlich wie Jesus Christus selbst, und das war durchaus Luthers Selbstverständnis, die Händler aus dem Tempel geworfen hat, so hat Luther gesagt, wir können alles ertragen, aber nicht die Verunreinigung der Übergänge zwischen Ökonomie und Religion. Zu den eigentümlichen Paradoxien gehört es dann, dass Nordeuropa gerade im Zeichen des Protestantismus mobil macht und der protestantische Norden Europas eigentlich die mediterrane, katholisch gebliebene Kultur, was ökonomische Dynamik angeht, abhängt. Gerade die Entkoppelung sorgt für Eigendynamiken, die unglaublich produktiv sind.
Die Entkopplung sorgt für diese Eigendynamiken, die produktiv sind. Aber jetzt haben wir ja die ganze Zeit eigentlich über die Koppelung gesprochen.
Sie reden mit einem Hegelianer, der immer davon ausgeht, dass das Ausgeschlossene das Eingeschlossene Ausgeschlossene ist. Und das Eingeschlossene das Ausgeschlossene Eingeschlossene ist. Ich weiß, es klingt ganz, ganz schrecklich abstrakt. Aber man kann das handfest bebildern. Zum Beispiel, indem man psychoanalytische Gefilde umschwenkt und sagt, es gibt so etwas wie die Wiederkehr des Verdrängten. Also gerade die bei Luther ausgeschlossene Ökonomie kann sich ja wunderbar selbst organisieren, weil sie ausgeschlossen ist. Und also kehrt sie als eine neue Theorie mit Universalanspruch wieder und bedrängt die Religion, so wie der liebe Gott uns alle in der Hand hat und wir in Gottes Hand ruhen und von Gottes Hand und seinen Fügungen abhängig sind. So haben wir auf einmal die Invisible Hand des Marktes. Also genauso wie wir die Hand Gottes, in der wir ruhen haben, so haben wir dann die Invisible Hand, die unsichtbare Hand des Marktes, die alles so herrlich regiert und für harmonische, ausgeglichene Zustände sorgt. Und Sie merken auf einmal, dass Kapitalismus sich selbst als Religion erfährt und gar nicht so genau wissen will, ob er das nun in Konkurrenz macht zur etablierten Religion oder ob er das sozusagen in Erfüllung der Religion macht. Man gibt das gewissermaßen frei. Friedrich der Große von Preußen sagt, glaubt, was ihr wollt, aber gehorcht. Das kann man in Ökonomiesprache übersetzen. Glaubensentscheidungen werden individualisiert, Ökonomieentscheidungen auch. Die Differenz wird sehr schnell deutlich. Man muss dann nicht mehr sonntags in den Gottesdienst gehen. Man kann das machen. Das wird liberalisiert, aber versuchen Sie mal, Geld zu vermeiden. Geld muss man verwenden. Geld wird das Verbindliche, das allgemein Verbindliche Leitmedium, das Religion nicht mehr ist.
Noch einen Punkt, Jochen Hörisch. Sie sprechen auch davon, dass der ökonomisch Handelnde auch der irrational Glaubensbereite sei, der sein Handeln wie sein Glauben rational zu überhöhen versteht. Und die Marktwirtschaft sei so irrational wie die Religion. In beiden kommen Leute mit überstarken Affekten vor. Sie haben da auch, finde ich, anschauliche sprachliche Beispiele wie ich muss meinen Konkurrenten schlucken und derartiges mehr.
Mir hat nie eingeleuchtet, dass der Kapitalismus besonders rational ist. Er ist so erfolgreich, weil er uns in unserer Triebhaftigkeit, in unseren Lastern, in unseren auch durchaus sexuellen Dispositionen abholt. Eine Finanzspritze, die Bilanz bricht ein oder richtet sich wieder auf, das Unternehmen ist potent und dergleichen mehr. Wenn Sie sich mal sehr genau Wirtschaftssubjekte, gerade Reiche, angucken, dann ist es erstaunlich, wie männlich die sind und wie phallokratisch diese Sprache von Wiederaufrichten, Finanzspritze, potentem Unternehmen und so weiter ist. Der Kapitalismus ist also das plane Gegenteil von Durchrationalisierung. Die Planwirtschaft, die sozialistische, wäre, wenn sie funktionieren würde, die volle Erfüllung, ja, Planwirtschaft von rationalem Wirtschaften. Genau das ist der Kapitalismus nicht. Er ist auch nicht kritisch. Viele Kapitalismus-Theoretiker, Betriebswirte, Volkswirte berufen sich ja philosophisch auf den kritischen Rationalismus von Popper, Albert und anderen. Das scheint mir grundfalsch zu sein. Der Kapitalismus ist unkritisch. Er lässt das zu, so wie der liebe Gott am verlorenen Sohn mehr Interesse hat. Der ist erlösungsbedürftig, deshalb interessiert sich Gott dafür. Also der Kapitalismus ist auch nicht nur irrational. Wie kann man mit zauberhaften Derivaten reale Werte schaffen? Wie kann man mit der Verwaltung von Zeichen, mit denen man souverän umgeht, dass man das Verleihen weiterverleiht und dergleichen mehr? Das ist Voodoo-Zauber. Das Irre ist, dass der eine Zeit lang funktioniert. Und ebenso wie der Kapitalismus nicht rational ist, so ist er nicht kritisch. Er ist unkritisch. Er hat nämlich ein unkritisch gelassenes Verhalten zu den alten Verdammungen der Laster. Man darf und soll egoistisch sein. Es ist gut, wenn du egoistisch bist. Es ist gut, wenn du andere ausbeutest. Es ist gut, wenn du andere über den Tisch ziehst. Es ist gut, wenn du absolut egozentrisch bist und nur an den eigenen Vorteil denkst. Das alles gestattet der Kapitalismus, der Sozialismus nicht. Denk an deinen Nächsten, sei solidarisch, denke an das große Ganze und dergleichen mehr. Der steht absolut in der Tradition des Tugendkataloges, an die er anknüpft. Genau das macht der Kapitalismus nicht. Also meine These ist, Kapitalismus ist deshalb so erfolgreich, weil er unkritischer Irrationalismus ist.
Und die Religion?
Ich hoffe, keine Gefühle zu verletzen. Ich pflege dann immer hinzuzufügen, dass ich selbst Kirchensteuern zahle, um Missverständnisse gröbster Art zu vermeiden, wenn ich so frevelhaft spreche. Natürlich ist Religion irrational, sonst ist sie keine Religion. Wenn man von der Jungfrau Maria spricht, die einen Gottessohn gebiert, dann ist das eine äußerste Zumutung an Leute, die rational vorgehen wollen. Credo quia absurdum est. Ohne absurde Zumutungen ist Religion nicht zu haben. Jedenfalls Hochreligion nicht zu haben. Und natürlich ist Religion, ich sage jetzt für viele wahrscheinlich was sehr Verletzliches, auch unkritisch. Ich würde einen Vater, der seinen Sohn so behandelt, wie das der liebe Gott mit Jesus Christus macht und ihm einen Foltertod von erlesener Qualität überlässt, würde ich sofort bei der Polizei oder beim Sozialamt anzeigen. Als gute Christen sind wir gegenüber diesem Vater sehr, sehr unkritisch. Ob ich das hätte sagen sollen, aber Sie dürfen es senden, wenn Sie mögen.
Zum Schluss, Jochen Hörig, viele können sich ja jetzt fragen, gut, das ist so in sich plausibel, wie Sie das jetzt entworfen haben und so weiter, aber was ist der Erkenntnisgewinn?
Ich denke, dass man einfach anfangen wird, anders zu wirtschaften, wenn man sich einen anderen Reim auf das macht, was geschieht. Man wird dann zum Beispiel merken, dass bestimmte Schuldforderungen, die jetzt kursieren, einfach abgeschrieben werden müssen. Es ist nur die Frage, welche. Sind das Sozialzahlungen, sind das Altersversicherungen, Rentenzahlungen und so weiter? Oder sind das große Depots in privaten Vermögen? Es kursieren unglaublich viele Geldforderungen, die einfach nicht mehr einlösbar sind. Und die schlichte Frage ist, wer muss sich was abschminken? Und ich glaube, wenn man etwa Fragen der Schuld, der Verursachung, des Verantwortlichseins, des Glaubens, wer vertraut wem, wer hat Grund wem zu vertrauen, so stellt, dann kommt man einfach auch zu einer anderen Form des Wirtschafts. Ich bin absolut überzeugter Anhänger der Marktwirtschaft. Marktwirtschaft, was denn sonst? Alles andere wäre ein ziemlicher Albtraum, aber Marktwirtschaft heißt, dass man Vertragsfreiheit hat. Marktwirtschaft heißt, dass man etwas so oder so machen kann. Eine Bezahlung von einem Manager, Verantwortung für Banker, kann man machen oder man kann das freigeben. Irrational ist es, wenn man an die unsichtbare Hand des Marktes glaubt. Könnte es nicht sein, dass die unsichtbare Hand des Marktes unsichtbar heißt, weil es sie nicht gibt?
Aber da würden Sie jetzt nicht kühn die Analogie zur unsichtbaren Hand Gottes ziehen.
Genau das. Wenn der liebe Gott unsichtbar ist, aber wir alle in seiner Hand sind, dann darf man die Frage stellen, ob es Gott gibt. Spätestens seit dem Erdbeben von Lissabon wird das gemacht, die berühmte Theodizee-Frage. Und meine Aufforderung wäre, bringt die Ökonomie, die praktizierte wie die theoretische Ökonomie, auf den Aufklärungsstand, den die Theologie im 18. Jahrhundert hat, dann wären wir schon weiter. Binswanger hält hier einen wunderbaren Vortrag und von Binswanger, Hans-Christoph Binswanger, dem bedeutenden Nationalökonom und Doktorvater von Ackermann, gibt es eine herrliche Abhandlung über die Glaubensgemeinschaft der Ökonomen. Ich kenne kein zweites Fach, keine zweite Disziplin, die so glaubensintensiv ist und so brünstig beglaubigt und sich dabei als wissenschaftlich ausgibt wie die Volkswirtschaft.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.